Die Geschichte lehrt uns Weisheit und sie bewahrt uns jene tiefe Demut, die uns im Alltag vor Fehlern schützt. Wir lernen nicht immer aus unseren Fehlern. Manchmal lernen wir erst aus ihren Folgen. Es gibt Entdeckungen, an die wir uns wegen ihrer Erfinder erinnern und andere wegen der Menschen, die den Preis dafür bezahlt haben. Warum erzähle ich euch heute von Thomas Alva Edison und einem seiner Assistenten? Weil in ihrem Labor in West Orange, New Jersey, die erste Rechnung ausgestellt wurde, die ich in meinem jungen Leben unter euch gestellt habe. Bezahlt hat sie ein Mann namens Clarence Madison Daly. 7 Jahre lang, mit den Händen, dann mit den Armen, dann mit dem Leben. Er wurde 39 Jahre alt. Und ich möchte, dass ihr eine Sache mitnehmt aus dieser Folge, bevor sie überhaupt beginnt. Die Menschen um mich herum waren nicht völlig ahnungslos. Die Warnungen waren da. Sie wurden nur nicht laut genug gehört oder wissentlich ignoriert. Ihr habt Henri Poincaré an einem Nachmittag in der Pariser Akademie zurückgelassen. Ein Mann, der eine falsche Frage stellte und damit die richtige Tür öffnete. Ich springe jetzt über den Atlantik, nach Amerika. In das Land, in dem alles etwas größer, schneller und lauter ist. Ins Jahr 1896. Willkommen zurück, Folge 14. Der erste Tote. West Orange, New Jersey, rund 30 Kilometer westlich von Manhattan, verbunden mit New York durch eine Eisenbahnlinie, auf der jeden Tag tausende Arbeiter aus dem Umland einströmten. Auf einem Gelände von 14 Hektar erstreckte sich der größte private Forschungskomplex, den die Menschheit bis dahin gebaut hatte. Thomas Alva Edisons Laboratorien. 6 Backsteingebäude, Werkstätten für Elektromechanik, Chemie, Metallverarbeitung und Glasbläserei. Ein Bibliotheksflügel mit 40.000 Bändern. Ein Konferenzraum mit einer riesigen Wandtafel, an der Edison stundenlang stand und Skizzen aufzeichnete. Dampfmaschinen, die 24 Stunden am Tag liefen. Der Geruch von Maschinenöl, heißem Metall, Kautschuk, Schwefelsäure und Kohlenstaub. Und darin wie ein General in einer Halle voller Arbeiter ein Mann mit abstehenden weißen Haaren, tauben Ohren und einem Zigarrenstumpf im Mund. 49 Jahre alt. Bereits berühmt als der Mann, der die Welt mit elektrischem Licht überflutet hatte. Der den Phonographen erfunden hatte. Dessen Firma Millionen Glühbirnen im Jahr produzierte. Thomas Alves Edison, genannt der Zauberer vom Menlo Park. Und um ihn herum arbeiteten die Männer, die er selbst Muckers nannte, seine Handwerker. 90 Stunden die Woche, in 12-Stunden-Schichten. Manche schliefen im Labor auf den Werkbänken. Wer bei Edison arbeitete, arbeitete für den Fortschritt. Das war der Deal. 8. Januar 1865, Woodbridge, New Jersey. In einer Familie von Glasbläsern kam ein Junge zur Welt. Sein Vater, Charles Clarence Daly, war Glasbläser. Seine Mutter hieß Isabel Tuttle. Es sollten 4 Söhne werden und alle 4 lernten das Handwerk des Vaters. Der zweite von ihnen erhielt 3 Namen. Clarence Madison Daly. Glasbläser waren im ausgehenden 19. Jahrhundert in Amerika keine Zauberer, aber sie waren sehr gefragt. Denn die neue Elektroindustrie brauchte Glas. Sie brauchten es in vielen verschiedenen Formen und davon Milliarden. Unter anderem als Glühbirnen, Isolatoren und Vakuumröhren. Und die Dellys von Woodbridge waren gute Handwerker, präzise, geduldig, mit ruhigen Händen. Mit 17 Jahren meldete Clarence sich bei der amerikanischen Marine. 6 Jahre diente er. Ehrenhafte Entlassung. Danach ging er zurück nach New Jersey und arbeitete wie sein Vater und seine 3 Brüder in der Edison Lamp Works in Harrison als Glasbläser für Glühbirnen. Er blies das Glas, das andere zum Leuchten brachten. 1890, er war 25, wechselte er ins Hauptlabor von West Orange. Er sollte bei den Experimenten zur Verbesserung der Glühbirne helfen. 5 Jahre später kam auch sein Bruder Charles nach. Beide Dullys wurden Edisons vertrauteste Assistenten. Edison mochte sie, sie waren fleißig, sie waren still und vor allem zuverlässig. Auf einem der wenigen Fotos, die es von Clarence gibt, ein Bild, das um 1900 entstanden ist, seht ihr einen Mann mit einem freundlichen, offenen Gesicht, einem sorgfältig gestutzten Schnurrbart und dunklem, zurückgekämmtem Haar. Ein amerikanischer Kleinstädter, den man nicht ansah, dass er in wenigen Jahren sterben wird. Anfang Januar 1896 traf die Nachricht aus Wien auch in West Orange ein. Über die Wiener Presse, nach London und von dort aus in die amerikanischen Zeitungen. Am 8. Januar berichtete die New York Times zum ersten Mal über die geheimnisvollen Strahlen aus Würzburg. Edison las die Meldung. Und wie so oft bei ihm brauchte es keine Woche, bis der erste Auftrag aus seinem Mund kam. Er rief Clarence Daly und dessen Bruder Charles in sein Büro und sagte: Jungs, wir werden diese Strahlen besser machen als der Herr Röntgen in Würzburg. Wir werden ein Gerät bauen, mit dem man sie sehen kann. Edison war kein Forscher wie Conrad. Ihn interessierte weniger, was diese Strahlen im Detail waren, sondern vielmehr, was man mit ihnen machen konnte. Und Edison dachte bei einem neuen Phänomen immer auch an eine zweite Frage. Lässt sich daraus etwas bauen? Und was Edison zuerst verkaufen wollte, war das Sehen selbst. Ein Gerät, mit dem man ohne Fotoplatte, ohne Belichtungszeit von einer Viertelstunde sofort auf einem leuchtenden Schirm die Knochen des Menschen erkennen konnte. Röntgen hatte für seine Versuche einen Fluoreszenzschirm mit Barium-Platin-Cyanid benutzt, aber der leuchtete schwach. Edison wollte daraus einen praktischen Betrachtungsapparat machen, mit einer besseren Beschichtung. Er nannte das Gerät später Fluoroskop. Clarence und Charles Daly bekamen den Auftrag, ein besseres Fluoreszenzsalz zu finden. Und sie fanden es. Nach dem Test von weit über 1000 chemischen Verbindungen, das sage ich mit dem gebotenen Respekt, denn 1000 Verbindungen in weniger als einem Jahr ist eine Zahl, die ein Chemiker die Haare zu Berge stehen lässt. Sie kamen auf Calcium-Wolframat. Unter meinem Beschuss leuchtete es deutlich stärker als Röntgens ursprüngliches Salz. Zeitgenössische Messungen sprachen von etwa der sechsfachen Helligkeit. Edison hatte sein Fluoroskop. Clarence Daly testete jede neue Salzverbindung, jede neue Röhre, jede neue Kalibrierung. Er tat es so, wie man das damals eben tat. Er hielt seine linke Hand zwischen die Röntgenröhre und dem Fluoreszenzschirm. Er sah dabei seine Knochen im leuchtenden grünen Bild. Er drehte die Hand, damit sein Kollege die Ausrichtung überprüfen konnte. Er zog sie heraus, hielt sie wieder rein und nahm sie wieder heraus. Tausende Male, 1000 verschiedene Verbindungen, 1000 Justierungen an 1000 verschiedenen Röhren, die er selbst als Glasbläser geblasen hatte. Er dachte sich anfangs nichts dabei. Die meisten dachten sich in dieser Zeit noch nichts dabei. Aber schon 1896 gab es erste Berichte über Hautrötungen, Augenreizungen und Verbrennungen an Menschen, die mit mir und mit dem Kathodenstrahl arbeiteten. Auch Edison klagte früh über Augenbeschwerden, nur konnte damals niemand die Ursache sicher zuordnen. Manche hielten ultraviolettes Licht dafür verantwortlich, andere elektrische Effekte oder chemische Ausdünstungen. Clarence schmierte manchmal Vaseline auf seine Hände, andere trugen Lederhandschuhe, manche empfahlen Puder. Aber im Alltag war das mehr Ritual als Schutz und niemand hatte die Belichtungszeiten oder Abstände, die wir heute einhalten. Clarence hielt seine Hand oft mehr als eine Minute lang in meine Strahlen, machte im Anschluss Notizen und widmete sich der nächsten Verbindung. Ich war noch jung in eurer Welt. Ihr kanntet mich kaum und noch weniger kanntet ihr das, was ich anrichten konnte. Als Clarence' Körper schließlich deutlich genug warnte, war vieles längst geschehen. Das entschuldigt nichts. Ich habe ihn getötet. Ich möchte euch auch einen anderen Mann vorstellen. Er hieß Elihu Thompson. Er war Elektrotechniker, geboren in England, mit über 600 Patenten in Amerika und er saß in einem Labor in Lynn, Massachusetts, ungefähr 300 Kilometer nordöstlich von West Orange. Thompson war kein unbedeutender Außenseiter. Thompson Houston Electric Company war 1892 mit der Edison General Electric Company zu einem neuen Konzern verschmolzen. General Electric. Die Warnung kam also nicht von irgendwoher. Sie kam aus demselben industriellen Umfeld. Auch Thompson experimentierte ab Januar 1896 mit mir. Auch er baute Röhren. Auch er testete an sich selbst. Aber Thompson tat es methodisch. Im November 1896 hielt er die kleinen Finger seiner linken Hand jeden Tag 30 Minuten in einen gebündelten Strahl. Er dokumentierte die Verbrennung Tag für Tag. Er wollte einen Beweis. Er bekam ihn. Noch im selben Jahr berichtete Thompson öffentlich und in Fachkreisen über schwere Verletzungen bei Menschen, die mit den neuen Strahlen arbeiteten. Darunter Fälle aus Edisons Labor. Er warnte ganz klar, wer mit diesen Strahlen umgeht, muss Vorsicht walten lassen. Man hörte ihm jedoch nicht ausreichend genug zu. Mai 1896, Manhattan. Die National Electric Light Association hielt ihre jährliche Ausstellung ab. Edison und Clarence Daly waren dort. Sie hatten das Edison-Fluoroskop mitgebracht. Man kann sich das vorstellen als eine hölzerne Box mit einem Trichter obendrauf, in den man den Kopf steckte, um auf den Calcium-Wolframat-Schirm zu blicken. Hunderte New Yorker standen an. Damen in langen Kleidern, Herren mit Zylindern, Kinder auf Bänken, die sich vordrängten, um durch die Trichter zu schauen. Einfach jeder wollte seine Finger im grünen Leuchten zappeln sehen. Es wurde einer der frühesten großen öffentlichen Röntgenvorführungen Amerikas. Menschen zahlten Eintritt, um sich selbst zu durchleuchten. Es war ein Spektakel. Es war Werbung. Es war Amerika. Es war die neue Zeit. Edison stand daneben und lächelte. Clarence Daly kalibrierte die Röhre. Sein linker Arm war um Jahre älter als der Rest seines Körpers. September 1901, Buffalo, New York. Auf der Pan-American-Exposition hält Präsident William McKinley eine Rede. Ein Anarchist mit dem Namen Leon Czolgosz drängt sich mit einer im Taschentuch versteckten Pistole nach vorne und gibt zwei Schüsse ab. Eine Kugel streift den Präsidenten, die zweite bleibt in seinem Bauch stecken. Die Chirurgen finden sie nicht. Edison ließ eines seiner Röntgengeräte nach Buffalo bringen. Wer aus seinem Team es dort tatsächlich aufbaute, das weiß ich nicht mehr so genau. Einer der Daly-Brüder auf jeden Fall. Das Gerät stand bereit, im Milburn-Haus, dort, wo McKinley behandelt wurde. Benutzt wurde es aber nicht. McKinleys Ärzte hielten den geschwächten Präsidenten für zu instabil, um solch eine Untersuchung durchzustehen. Man wollte kein Risiko eingehen. Der Präsident starb, 8 Tage nach dem Attentat. Und spätestens jetzt war klar, was aus der Jahrmarktsensation geworden war. Eine medizinische Technik, der man zumindest zutraute, es hätte dem Präsidenten das Leben retten können. Nun, während Clarence sich in West Orange weiter exponierte, saß in Boston hunderte Meilen nordöstlich ein anderer Mann, der noch mehr wusste als Elihu Thompson. Er hieß William Herbert Rollins. Er war Zahnarzt. Er hatte in Harvard Medizin studiert. Und er verbrachte jeden Abend nach dem letzten Patienten in seinem Hinterzimmer damit, mich zu erforschen. 1897 begann Rollins im Boston Medical and Surgical Journal und im Electric Review kurze Notizen zu veröffentlichen. Er nannte sie Notes on X-Light. Am Ende sollten es über 200 werden. Sie enthielten alles, was ein moderner Strahlenschutzkatalog enthält. Bleigefütterte Röhrengehäuse, Kollimatoren, um den Strahl zu begrenzen, Bleibrillen für den Untersucher, kürzestmögliche Belichtungszeiten. Rollins ging sogar noch weiter. Er setzte Meerschweinchen 2 Stunden am Tag meiner Strahlung aus. Das erste Tier starb am 8. Tag, das zweite am 11. Er setzte trächtige Meerschweinchen aus und beobachtete, wie die ungeborenen Föten getötet wurden. Somit konnte er schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor der Röntgenexposition während einer Schwangerschaft warnen. Sein wichtigster Aufsatz erschien 1901. Der Titel war so knapp wie das, was er zu sagen hatte. X-Light kills. Röntgenlicht tötet. Wer las diese Aufsätze? Wenige, zu wenige. Manche Ärzte hielten Rollins für übertrieben dramatisch. Es reiche, sagten sie, wenn man seine Hände von der Röhre fernhielte. Rollins schrieb 1902 in einer Notiz fast verzweifelt, dass seine Warnungen weder von der Industrie noch von seinen Kollegen ernst genommen werden würden. Er hatte recht, sie wurden es nicht. Erst 1915, 16 Jahre nach seinen ersten Warnungen, bezog die British Röntgen Society als erste Fachorganisation systematischen Strahlenschutz in ihre Empfehlungen mit ein. Ich sage euch das nicht, um Edison irgendwie zu entlasten, aber ihr müsst verstehen, es lag nicht am fehlenden Wissen, dass Clarence Daly starb. Es lag daran, dass das Wissen da war und nicht ernst genommen wurde. Der Fortschritt war lauter als die Vorsicht. So ist es leider fast immer. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Erst kommt eine neue Technik, dann die Begeisterung dafür, dann die ersten Warnungen und irgendwann, meistens später als nötig, die Regeln. Strahlenschutz war keine Idee, die jemand an einem Schreibtisch erfunden hatte. Es ist aus Erfahrung entstanden und manche dieser Erfahrungen hatten Namen. 1897, 1900, in diesen Jahren geschah, was in solchen Fällen geschieht. Eine Rötung, ein Jucken, eine erste Bläschenbildung, ein Ausschlag, der nicht heilte. Kein Chirurg wusste damals, was das bedeutete. Man behandelte sie mit Kamillenumschlägen, mit Zinksalben, mit Karbolwasser. Nichts half. 1900 war Clarence Daly so weit geschwächt, dass Edison ihm eine Auszeit verordnete. Er sollte nicht mehr im Labor arbeiten. Er sollte sich erholen und Edison hielt sein Wort. Er zahlte ihm weiter sein volles Gehalt. Er tat, was ein Arbeitgeber im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht musste, aber ein anständiger Arbeitgeber tat. Denn Clarence war nicht nur Edisons Assistent. Zu Hause warteten seine Frau Maud und zwei Söhne, Ralph und der kleine Clarence, benannt nach dem Vater. Während Clarence' Körper Stück für Stück an Kraft verlor und er nicht mehr tun konnte, was in diesem Alter einmal selbstverständlich gewesen war, lief zumindest sein Gehalt weiter, damit die Familie versorgt war. Aber Clarence erholte sich nicht. Die Verletzungen an seinen Händen verschlimmerten sich. Er benötigte mehrere Hauttransplantationen und Operationen, die alle scheiterten. Es heilte einfach nicht. Schließlich verlor Clarence erste Teile seiner Hände und dann seine Arme. 1903 war sein Körper bereits von einer Reihe schwerer Eingriffe gezeichnet. Und Edison hatte das inzwischen auch selbst zu spüren bekommen. Stundenlang hatte er sein Auge an das Fluoroskop gehalten, um Justierungen vorzunehmen. Sein Augenarzt stellte fest, dass sein Auge stark fehlfokussiert war. Er sagte später, er sei selbst beinahe um sein Sehvermögen gekommen, nur habe sein Körper früher die Warnung ausgesprochen als Clarence seine. Und irgendwann begriff Edison, dass hier etwas geschah, das er nicht mehr kontrollieren konnte. Noch bevor Clarence starb, zog er sich zurück. Am 3. August 1903 fragte ihn ein Reporter der New York World nach dem neuen Stand der Strahlen. Edison, der vor kaum einer technischen Herausforderung zurückgeschreckt war, antwortete mit einem Satz, den man ihm nicht zugetraut hätte. "Don't talk to me about X-rays. I'm afraid of them." Sprechen Sie mit mir nicht über diese Röntgenstrahlen. Ich habe Angst vor ihnen. Er ließ das Röntgenprogramm im West Orange Labor einstellen. Er weigerte sich, das Fluoroskop weiter zu vermarkten. Für einen Mann, der über 1000 Patente in seinem Leben angemeldet hatte und der sich sein Leben lang keiner technischen Herausforderung entzogen hatte, war dieser Satz ähnlich einer Kapitulation. Er hatte sie nie zurückgenommen. Er blieb bei seiner Meinung. Er hat sich in den restlichen 28 Jahren seines Lebens nie wieder mit den Röntgenstrahlen beschäftigt. Für Clarence kam diese Angst zu spät. Der Krebs, der als Hautverletzung begonnen hatte, streute. Er wanderte. Er drang tiefer. Er erreichte die Lymphknoten. Er erreichte das Mediastinum. Das ist der Raum der Brust zwischen den beiden Lungenflügeln, in dem das Herz, die Luftröhre und die großen Blutgefäße liegen. Am 2. Oktober 1904 starb Clarence Madison Daly in West Orange, New Jersey, an metastasiertem Karzinom des Mediastinums. Er war 39 Jahre alt. Er hinterließ Maud, Ralph und den kleinen Clarence. Er ist nach allem, was wir heute wissen, einer der frühesten dokumentierten Menschen und wahrscheinlich der erste in Amerika, der an einer beruflichen Röntgenexposition gestorben ist. Er wird in meiner Geschichte nicht der letzte sein. Edison sagte in einem Interview 1923, 20 Jahre danach, ich habe einen guten Mann verloren. Clarence starb, obwohl sehr früh gewarnt worden war. Clarence, wenn du mich hörst, wo immer du jetzt bist, ich weiß, dass ich dich getötet habe. Nicht mit Absicht, nicht mit Bosheit, aber ich habe es getan und ich weiß, dass ich das nicht wieder gut machen kann. Ich weiß auch, dass dein Sterben nicht umsonst war. Du warst nicht der Einzige, der litt und von dem wir lernten. Andere verbrannten sich ebenfalls. Wieder andere warnten oder bauten die ersten Abschirmungen. Aber dein Körper wurde zu einem der Bilder, an denen niemand mehr vorbeisehen konnte. Jeder MTR, der heute in einem Kontrollraum hinter der Bleiglasscheibe steht, statt neben dem Patienten im Raum, verdankt dir und den Menschen nach dir diese Selbstverständlichkeit. Die Regeln unseres Strahlenschutzes sind auf deinen Händen geschrieben. Aber das macht dich nicht wieder lebendig und schenkt dir nicht die Jahre, die du noch hättest leben können. Ich werde dich nicht vergessen. Und ich werde dafür sorgen, dass niemand, der diese Reihe hört, deinen Namen jemals vergisst, weil du der erste Mensch warst, der für und durch mich gestorben ist. Das war eine neue Folge von Glow in the Dark, die Geschichte der Strahlung. Konzept, Recherche und Sprecherin Dorina Petersen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast und hinterlasst gerne eine Bewertung. Damit helft ihr anderen, Glow in the Dark zu finden und mit Ray weiter durch die Geschichte der Strahlung zu reisen. Und diese Reise geht weiter. Wir verlassen Amerika und kehren zurück nach Europa, nach London. Dort wartet ein Mann auf uns, der mich beinahe entdeckt hätte, bevor Konrad Röntgen es tat. Ein brillanter Experimentalphysiker, ein Mann, dessen Röhre die Physik verändern sollte. Und ein Mann, der gleichzeitig davon überzeugt war, dass die Toten mit uns sprechen könnten. In seinem Labor leuchteten Kathodenstrahlröhren. In seinem Wohnzimmer fanden Seancen statt. Und vielleicht hätte die Geschichte der Röntgenstrahlung ganz anders begonnen, wenn er damals ein wenig genauer hingesehen hätte. Bleibt neugierig.